ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und am Nachmittag platzte in Berlin eine politische Bombe. Beim Thema Antisemitismus tut sich die Berliner Linke ja ziemlich schwer, eine gemeinsame Linie zu finden. Nun zogen mehrere Ex-Senatoren und profilierte Politiker Konsequenzen aus dem erbittert geführten Streit. Sie kehrten der Partei den Rücken. Mehr von Landespolitikreporter Jan Menzel.
Auch wenn die Gräben in der Linkspartei schon länger tief und tiefer geworden waren und auf dem jüngsten Parteitag der Streit offen eskalierte, der Rücktritt der 5 prominenten Parteimitglieder ist ein Paukenschlag. Neben dem früheren Kultursenator Klaus Lederer verlassen der ehemalige Fraktionschef Carsten Schatz, der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion Sebastian Schlüsselburg, Ex-Bausenator Sebastian Scheel sowie Ex-Sozialsenatorin Elke Breitenbach nach jahrelanger Mitgliedschaft Die Linke. In einer schriftlichen Mitteilung begründen sie ihren Schritt damit, dass es ihnen seit längerem immer weniger möglich gewesen sei, sich im linken Landesvorstand für ihre Inhalte und strategischen Orientierungen einzusetzen. Als Beispiel führen sie die Positionierung der Partei beim Thema Antisemitismus, aber auch die Solidarität mit der Ukraine an. Breitenbach, Lederer, Scheel, Schatz und Schlüsselburg ziehen damit die Konsequenz aus dem Streit, der auf dem Parteitag vor anderthalb Wochen offen ausgebrochen war. Eine große Gruppe von Delegierten um Lederer hatte die Versammlung unter Protest verlassen. Ihr Antrag, in dem eine klare Verurteilung der Hamas und ein uneingeschränktes Signal gegen Antisemitismus eingefordert wurde, hatte in seiner Ursprungsform keine Mehrheit bekommen. In einer ersten Reaktion bedauerten die beiden Fraktionschefs der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus Anne Helm und Tobias Schulze die Rücktritte. Helm und Schulze würdigten die Verdienste der 5 Politiker für die Partei und für die Stadt. Lederer und die anderen, nun ehemaligen Linksparteimitglieder, hatten sich aber bereit erklärt, weiter als gewählte Abgeordnete in der Linksfraktion mitzuarbeiten.
Aber eben jetzt nicht mehr als Parteimitglieder der Berliner Linken. Wie es mit dem Landesverband nun weitergeht, das bleibt spannend. Jan Menzel informierte. Rechtsextremismus. Die Anhänger werden anscheinend immer jünger und immer gewaltbereiter. Das hat heute unter anderem eine Razzia bei jugendlichen Neonazis in Berlin und Brandenburg gezeigt. Insgesamt 10 Objekte wurden durchsucht, umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Konkret geht es um den Verdacht auf räuberische Erpressung, Körperverletzung und Diebstahl. Mehr von rbb24-Reporterin Katharina Trümper.
Die Razzien richteten sich gegen den Neonazi-Nachwuchs, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Michael Petzold dem rbb. Die Verdächtigen im Alter von 16 bis 23 Jahren sollen den Gruppierungen Jung und Stark und Deutsche Jugend voran angehören. 3 Taten werden ihnen zur Last gelegt. Dabei sollen sie zum Teil sehr rabiat vorgegangen sein, wie ein Vorfall von Mitte September in Marzahn zeige, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Da sollen 7 Beschuldigte auf offener Straße jemanden umstellt haben, ihn zunächst verfolgt, dann umstellt, dann ihn gegen den Kopf geschlagen haben und ihm ein T-Shirt abgenötigt haben. Dieses T-Shirt hatte eine Aufschrift der Antifa, also mutmaßlich politische Motivation dahinter auf offener Straße mit besonderer Brutalität.
In einem anderen Fall posierte ein 20-Jähriger mit Waffen und einer Schutzweste der Polizei auf Fotos, die im Internet kursierten. Nun wird geprüft, ob der Mann die Gegenstände aus einem Dienstgebäude der Berliner Polizei gestohlen hat. Er hatte als Handwerker eine Zugangsberechtigung. Bei den Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel sichergestellt. Diese müssten nun überprüft werden, sagte Petzold. Dazu gehört die Auswertung von Kommunikationsmitteln sowie die Überprüfung von Waffen und Waffenteilen.
Nach den Razzien bei rechtsextremen Jugendlichen, der Stand der Dinge zusammengefasst von Katharina Trümper. Über 100 Jahre Kulturgeschichte. Einfach mal so abgebrannt. Ein Feuer hat letzte Nacht den Kultberg in Altdöbern in Oberspreewald-Lausitz zerstört. Der Saal ohne Dach, die Pächter und die Nachbarn fassungslos. rbb24-Reporterin Jasmin Schomber ist nach Altdöbern gefahren und hat sich dort umgehört.
Gegen 1.45 Uhr geht der Notruf bei der Feuerwehr ein. Gebäudebrand, Altdöbern. Als die Kameraden eintreffen, steht der Kultberg, besser bekannt als das alte Schützenhaus am Weinberg, schon in Flammen. Amtswehrführer der Feuerwehr Altdöbern und Einsatzleiter Robert Abt.
Naja, wir haben ein sehr verwinkeltes Gebäude, verschiedene Bedachungsarten mit Überlagerungen, sodass wir im Prinzip auch nur von außen löschen konnten, also mit der Arbeit über Drehleiter und Hubsteiger. Wir konnten halt das Feuer nicht von innen löschen, sondern nur von außen bekämpfen.
Vor dem Gebäude steht das Pächterpaar. Ins Radio möchten sie nicht. Der Schock zu groß. Sie haben das Feuer bemerkt und sind sofort aus dem benachbarten Wohnhaus geflüchtet. Wie es jetzt weitergeht, wissen sie noch nicht. Erst 2019 haben sie die Pacht für den Jugendclub und die Kneipe übernommen. Schockstarre auch bei den Nachbarn. Der Kultberg, über 100 Jahre Kulturgeschichte Altdöbern, einfach zerstört.
Also wir kennen das ja wirklich unser ganzes Leben. Wir sind halt hier aufgewachsen an der Straße und sind da schon immer als Jugendliche, als Kinder und jetzt als Erwachsene ja immer gerne hoch. Ist schon furchtbar.
Wir wohnen ja hier schon immer an der Straße, schon unser ganzes Leben. Und man hat ja da schon viel drin gefeiert und das ist schon krass, wenn man das jetzt so sieht.
Ja, ist natürlich ein bisschen traurig. Wir haben immer gefeiert hier oben, auch Karneval und alles Mögliche und Tanzveranstaltungen und Rockveranstaltungen und sowas alles. Und jetzt ist das Ding weg. Wo sollen wir jetzt hin?
Das einzige große Haus, wo auch noch Veranstaltungen stattfanden. Und schade, der Karnevalsverein, nicht die Wirkungsstätte. Mal gucken.
Am 16. November sollte eine große Karnevalsveranstaltung im Saal stattfinden. Zwei Mädchen aus dem Verein sind heute auch hier und schauen auf die Ruine.
Ja, mal gucken. Enttäuscht halt, weil wir haben ja schon geübt und tanzfertig und so. Jetzt können wir halt nicht zeigen.
Also das ist echt schrecklich, weil das ist so plötzlich so. Man wusste gar nicht, was so richtig passiert ist. Also ich weiß auch gar nicht jetzt, wie es so weitergeht.
Sofort informiert über den Brand ist auch der Amtsdirektor Frank Neubert. Der Kultberg, ein wichtiger Anlaufpunkt in Altdöbern und der einzige weit und breit, wo Live-Musik, Karneval, eben Kultur angeboten wird.
Also für die ganze Region, kann man sagen, fällt hier ein wichtiger Bestandteil an kulturellen Erlebnissen. Nicht nur den Karnevalsbereich, sondern eben auch Konzerte. Ich selbst war als Jugendlicher, als 16-Jähriger, 50 Kilometer entfernt, wohnhaft in Altdöbern. Und war natürlich auf dem Kultberg, wenn dort eine tolle Band gespielt hat. Und bei Renft war ich insgesamt 4-mal dort. Also ich habe wirklich ein tränendes Auge, weil das schon eine ganz, ganz tolle Geschichte war. Wir selbst haben als Gemeinde, als Amt vor 2 Jahren in das Haus richtig investiert. Wir haben es fit gemacht.
Er und die Gemeinde wollen alles tun, um wieder eine Kulturstätte zu errichten.
Wenn ein grundsätzlicher Fahrplan mit der Gemeinde abgestimmt wird, wird mit Sicherheit ein zeitnaher Wiederaufbau, und den Zeitraum kann ich überhaupt noch nicht nennen, aber ins Auge gefasst. Und ich glaube, das ist das wichtigste Zeichen, auch an die Bevölkerung, an die vielen Vereine, die dort drin waren. Das beste Zeichen, was wir geben können, dass wir sagen, wir ziehen es durch und wir machen es wieder von vorne.
Jetzt übernehmen die Brandermittler. Die Ursache für das Feuer muss geklärt werden. Auch für die Pächter muss Hilfe her. Und dann können auch Wiederaufbaupläne für die Kultstätte in Altdöbern geschmiedet werden.
Das Kulturhaus in Altdöbern ist also abgebrannt. Jasmin Schomba war für uns dort.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sutke. Der Leopoldplatz in Berlin-Wedding hat ein mieses Image. Ein Brennpunkt geprägt von Armut, sozialer Not und Drogenkonsum. Und genau dort mittendrin hat die Berlinerin Karin Alschreide letztes Jahr ein Café eröffnet.
Guten Morgen. Hallo.
Die Zeit.
Morgen.
Karin Alschreide betritt das durch viel Glas sonnendurchflutete Café und begrüßt ihre Mitarbeitenden. Ein Ort für alle Menschen im Kiez sollen Kaffeeraum und Vorplatz sein. Egal welcher Herkunft, egal wie viel Geld zum Leben. Hier wird nicht nur Kaffee ausgeschenkt, sondern auch beraten.
Als ich gelesen habe, die Ausschreibung Kaffee mit soziokulturellem Angebot, dachte ich, wow, das ist genau was für mich, weil ich wollte immer irgendwie einen Kaffee haben.
Das Kaffee muss sich selbst tragen, ohne öffentliche Mittel. Aber Gewinn bringen steht eh nicht an erster Stelle. Es geht um Hilfe. In 2 Nischen des Cafés gibt es Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen. Heute für Diko. Seit er seinen Job als Reinigungskraft verlor, ist der Bulgare auf Bürgergeld angewiesen. Er benötigt einen komplizierten Wiederbewilligungsantrag.
Çok sevindim ki burada bulundunuz bu zamanda bana.
Ich bin sehr froh, dass es diesen Ort hier gibt, wo mir geholfen wird, sagt Diko. Und die Kaffeechefin Karin Alschreide ergänzt.
Also wir gucken, wenn Menschen zu uns kommen, dass wir nicht nur Formulare ausfüllen, begleiten, übersetzen, sondern benötigen die vielleicht einen Integrationskurs, brauchen sie Unterstützung, Arbeit, Wohnungssuche.
Auch Maria ist mit ihrem Sohn Jai heute gekommen. Die 27-Jährige hat 4 Kinder und arbeitet mit ihrem Mann in der Gastronomie. Hilfe bei der Wohnungssuche bekam sie schon. Jetzt braucht sie einen Antrag auf Kindergeld.
Neden? Çünkü sen olmasan zannediyorum ki Almanya'nın işi gitmez.
Wenn es das hier nicht gäbe, würde ich mit all den nötigen Papieren in Deutschland gar nicht zurechtkommen, sagt Maria sichtlich erleichtert. Kaffeeleiterin Karin Al-Shadi ist Tochter jordanischer Einwanderer. Viel von dem, was sie hier sieht, hat sie selbst erlebt. Vor 14 Jahren gründete sie eine Firma, mit der sie heute auch das Café betreibt.
Ich bin hier geboren und aufgewachsen und das ist mein Kiez. Und die Projekte, die ich umsetze, das sind auch alles so persönliche Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Gerade was jetzt so Sprachmittlerdienste betrifft, da waren wir ja auch damals mit meinen Eltern beschäftigt zu übersetzen und eine Brücke zu bauen in die Gesellschaft.
Mitten im Brennpunkt Leopoldplatz eine Oase der Ruhe schaffen, einen Ort, der für jeden offen ist. Mit dieser Idee bekam sie den Zuschlag und hat jetzt schon die Gäste überzeugt.
Hier sind nette Leute, die Kaffee schmeckt ja auch gut, kann auch hier auch was essen.
Schöner Platz zum Sitzen, zum Kreis.
Es gibt sonst nicht so leicht einen Platz, wo man sich hinsetzt zum Zeitung lesen.
Bedürftige bekommen im Café Leo den Filterkaffee umsonst. Finanziert wird das durch Spenden von Gästen. So ein Freigetränk bekommt heute Yilmaz. Für den Mann, der von Grundsicherung lebt und gesundheitlich angeschlagen ist, ein echtes Geschenk.
Personal gut, Kaffee gut, alles gut. Mit Leuten da sitzen, quatschen, alles da.
Das schönste Kompliment für die Mitarbeitenden des Café Leo. Sie reden mit Yilmaz, so wie heute Anne Wolf vom Team, und machen ihm Mut.
Wir helfen ihm hier einfach schon als Rückzugsort, als sicheren Ort vielleicht, für einen warmen Kaffee und ein Croissant. Manchmal abends zum Beispiel räumt er immer die Stühle weg oder so. Wenn er gerade hier ist, dann bietet er seine Hilfe an. Also es ist auch süß hier.
Heute näht das Team des Café Leo mit den Gästen außerdem draußen in der Sonne noch kleine Lavendelsäckchen. Wer Lust hat, kann mitmachen. Es ist ein offenes Angebot.
Es geht um kulturelle Belebung des Platzes. Man findet hier zusammen, man begegnet sich, man lernt sich kennen.
Du kannst auch mitmachen.
Ja, okay.
Ihren Kindergeldantrag hat Maria. Jetzt näht sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Jai noch eine Runde mit. Und in diesen Momenten entsteht so auf dem Leo sogar Wohnzimmeratmosphäre.
Wenn an Klimaschutz gedacht wird, wird auch oft an Verkehr und Mobilität gedacht. Aber wie steht es denn eigentlich um die Nachhaltigkeit des Verkehrs? Dazu veröffentlicht der ADAC einmal im Jahr einen Mobilitätsindex. Und der aktuelle Bericht zeigt, die Nachhaltigkeit der Mobilität ist in Deutschland zurückgegangen. Unser Reporter Yasser Speck weiß, wie es um die Nachhaltigkeit in Berlin und Brandenburg bestellt ist.
In Berlin und in Brandenburg ist im Gegenteil zum Bundestrend der Verkehr in den vergangenen Jahren nachhaltiger geworden. Das geht aus dem Mobilitätsindex des ADAC für das Jahr 2022 hervor. Wie das kommt, erklärt die Pressesprecherin des ADAC, Katrin van Randenburg.
Das hat damit zu tun, dass in Berlin tatsächlich die Abhängigkeit vom Pkw nicht so groß ist und dass vor dem Hintergrund die Entwicklung positiver ist, insbesondere auch beim Klima- und Umweltschutz, natürlich Luftreinhaltung, CO2-Emissionen, das schneidet Berlin besser ab. Brandenburg schneidet bei einigen Kriterien ganz positiv ab. Das gilt insbesondere bei der Zuverlässigkeit des Verkehrs. Also es gibt dort weniger Stau. Der Zugang zum öffentlichen Verkehr ist teilweise sehr, sehr schlecht, sodass bei Klima- und Umweltschutz Brandenburg nicht so gut dasteht.
Der ADAC misst die Nachhaltigkeit im Verkehrssektor bundesweit und schaut sich dabei 5 Kategorien an. Bezahlbarkeit, Verkehrssicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Klima und Umwelt. Aus diesen Kategorien wird ein Wert berechnet. Als Ausgangsbasis für das Jahr 2015 wurde erstmal der Wert 100 festgelegt. Hat ein Bundesland nun einen Wert von unter 100, hat sich dort die Nachhaltigkeit verschlechtert. Liegt der Wert über 100, ist der Verkehr nachhaltiger geworden. Berlin hat laut dem aktuellen Mobilitätsindex einen Wert von 108 und Brandenburg von 112. Beide Bundesländer haben allerdings in einem Punkt abgebaut, erklärt ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand.
Der Mobilitätsindex wird nach unten gezogen durch Verschlechterungen in der Verkehrssicherheit. Zahl der Unfälle und der Verunglückten hat nun mal mit der Steigerung der Verkehrsleistung zugenommen. Es ist erkennbar, dass schwächere Verkehrsteilnehmende, also auf dem Rad und zu Fuß gehende, besonders gefährdet sind.
Diese sollten besser geschützt werden. In Brandenburg wurde in den vergangenen Jahren die E-Auto-Ladeinfrastruktur deutlich ausgebaut. Öffentliche Ladepunkte sind um über 400% angestiegen. Beim Ladepreis sieht Hillebrand vom ADAC allerdings noch Nachholbedarf.
Die Ladepreise sind nicht nur intransparent, die leiden auch unter fehlendem Wettbewerb. Haben wir nicht mehrere Anbieter zum Beispiel in einer Stadt, haben wir Monopole. Für die Attraktivität des E-Autos ist es entscheidend, dass diese Fahrzeuge im Betrieb und dann natürlich auch beim öffentlichen Laden günstig sind.
In Brandenburg gibt es laut Index eine höhere E-Auto-Quote als in Berlin. Eine wichtige Stellschraube auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehrssektor ist für den ADAC-Verkehrspräsidenten Hillebrand auch der ÖPNV.
Der schleichende Verfall, den man in der Praxis tagtäglich draußen sieht, die starke Auswirkung auf die Zuverlässigkeit natürlich hat bei der Bahn, das ist alles schwierig. Nachhaltige Mobilität benötigt aus Sicht des ADAC eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur auf allen Netzwerkebenen. Wir brauchen das im Fernverkehr, wir brauchen das im Regionalverkehr und auch kommunal vor Ort.
Die Nachhaltigkeit des Verkehrs hat sich zwar in Berlin und Brandenburg im Vergleich zu 2015 verbessert, aber nachhaltig ist die Mobilität noch längst nicht.
Also noch einiges zu tun bei der Nachhaltigkeit der Mobilität in der Region, Yasser Speck informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen, gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.